Das scheint mir strukturell gesehen schon auch ein Managementfehler zu sein. Das hätte man wissen müssen und ahnen müssen und das entdecke ich nicht erst dieses Jahr.
Nah und direkt, ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
Das Ruhrgebiet ist der größte Ballungsraum Deutschlands. Hier leben rund 5,1 Millionen Menschen in 53 Städten. Damit das Ruhrgebiet noch stärker zusammenwächst, erarbeitet der Regionalverband Ruhr einen Regionalplan. Seit 2009 kümmert sich der RVR um Aufgaben wie die Ausweisung von Flächen für Natur, Gewerbe und Wohnen. Vorher waren die zuständigen Bezirksregierungen Düsseldorf, Arnsberg und Münster dafür zuständig. Seit 8 Jahren bereitet der RVR mittlerweile den Regionalplan Ruhr vor. Eigentlich sollte er im September 2020 verabschiedet werden, daraus wird aber nichts. Warum? Darüber spreche ich mit WAZ-Politikredakteur Michael Kohlstadt und Professor Dr. Jörg Bogomil von der Fakultät für Sozialwissenschaft und dem Lehrstuhl für öffentliche Verwaltung, Stadt- und Regionalpolitik an der Ruhr-Universität Bochum. Hallo und willkommen zu Nah und Direkt.
Hallo. Hallo.
Herr Kohlstadt, was genau ist denn der Regionalplan Ruhr?
Ja, der Regionalplan Ruhr ist eine Art Flächennutzungsplan, um es mal einfach zu sagen, für den gesamten Raum des Ruhrgebiets, also der Raum des, der Verbandsraum des Regionalverbandes Ruhr, der ja von Hamm bis Dienstlaken bis Wesel geht. Also eigentlich noch viel größer ist als das Ruhrgebiet selbst und er soll in Grundzügen festlegen, wo im Ruhrgebiet eine Wohnbebauung stattfinden darf, wo Gewerbe angesiedelt werden darf, wo Verkehrswege, Verkehrstrassen gebaut werden können oder sein dürfen und wo nicht gebaut werden darf, wo Grünflächen erhalten werden soll.
Warum ist der so wichtig für das Ruhrgebiet?
Ja, der ist einfach deswegen wichtig, weil man natürlich so eine Rahmenplanung braucht, um eine Region, überhaupt eine Region, aber im Speziellen natürlich so einen Großraum wie das Ruhrgebiet zu ordnen und zu sortieren. Es gibt natürlich jetzt schon Regionalpläne, die sind nur von außen sozusagen ins Ruhrgebiet hinein gearbeitet worden von den Bezirksregierungen. Es gibt noch einen kleineren Plan in der, im Zentrum des Ruhrgebiets. Also Regionalplanung gibt es auch jetzt schon.
Mhm. Ich glaube, was da wichtig ist, normalerweise halten Regionalpläne immer relativ lange. Wenn jetzt aber wir zunehmend Nutzungskonflikte kriegen oder neue Entwicklungen, also beispielsweise Wirtschaftsaufschwung im Ruhrgebiet in den letzten Jahren, hat dazu geführt, dass wir eine Flächenknappheit haben. Und insofern haben wir ein Problem, wenn wir Pläne haben vor 10, 12 Jahren, wo das noch nicht so war. Und deswegen ist das, glaube ich, hier besonders ein Problem. Normalerweise kann ein Regionalplan auch mal 10 Jahre alt sein, wenn sich in der Flächennutzung im Kern nichts ändert. Aber hier hat es im Ruhrgebiet in den letzten Jahren einige Verschiebungen gegeben und deswegen ist es von besonderer Bedeutung, dass der jetzt gerade nichts wird.
Ja, und es ist natürlich von besonderer Bedeutung, dass das Ruhrgebiet es selbst in die Hand nehmen will, was bisher ja nicht so aussieht. Das ist seit 1966 die erste eigenständige Regionalplanung für diesen Raum und da ist das Ruhrgebiet und auch dieser Regionalverband Ruhr ziemlich stolz drauf. Und umso größer ist sozusagen der tiefe Fall dieses vorläufigen Scheiterns dieses Plans.
Ja, wobei man da vielleicht fragen muss, ob es mal diskutieren muss, was ist der Mehrwert, wenn das Ruhrgebiet das selbst in die Hand nimmt. Weil ganz aus der Hand des Ruhrgebiets war es auch in den Bezirksregierungen nicht. Weil das Ruhrgebiet ist ja in 3 Bezirksregierungen geteilt und in den Bezirksplanungsräten waren natürlich auch Vertreter des Ruhrgebiets drin.
Ja, das ist richtig. Ich glaube nur, dass das für, also es ist ja eine Frage der Betrachtung. Das Ruhrgebiet konnte bisher auch mit den anderen Sachen, mit der bisherigen Mehrteilung der Planungshoheit sicherlich leben. Das sehen wir ja, aber es gab natürlich erstmal Bruchstellen an den Grenzen dieser jeweiligen Planungsgebiete, dass dann da eine Straße bis dahin gebaut wurde und dann war dann da auf einmal anderer Asphalt. Solche Fälle hat es gegeben, jetzt nicht in der Vielheit, aber es hat solche Fälle gegeben. Und man kann natürlich auch sagen, was ja wichtig ist im Ruhrgebiet, gerade was Gewerbeflächen angeht, ist so eine interkommunale Zusammenarbeit. Und da ist es schon sinnvoll, wenn man sagt, irgendwie, es kann jemand in Witten oder in Dortmund sein Gewerbe nicht ansiedeln. Warum gehen wir nicht nach Duisburg? Jetzt mal ganz grob gesprochen. Und das ist natürlich durch so einen einheitlichen Plan leichter.
Der Regionalplan Ruhr, der jetzt im September 2020 verabschiedet werden sollte, an dem wurde 8 Jahre lang gearbeitet. Wie kann das denn sein, dass man jetzt feststellt, wir schaffen das nicht rechtzeitig?
Tja, wie kann das sein? Also wir haben darüber schon im April geschrieben, dass das zu scheitern droht. Da gab es schon die ersten Stimmen, die sagten, die schaffen das nicht bis zu diesem Zeitpunkt, wo das Ruhrparlament, also die Verbandsversammlung des RVR, direkt gewählt wäre. Das war immer so das Ziel. Das war das Ziel, es bis dahin zu schaffen. Und da gab es schon im April erste Stimmen. Mhm. Ich denke, da ist einfach, sagen wir mal, schlichtweg Überforderung der Behörde und vielleicht auch ein bisschen Selbstüberschätzung.
Ja, ich glaube auch. Also was natürlich gar nicht geht, dass man so kurzfristig mitteilt, jetzt geht's doch nicht. Das ist übrigens ein katastrophaler Managementfehler auch gegenüber der Politik. Aber Sie haben recht, viele haben gesagt, schon im März, April, das wird nichts. Da haben die noch gesagt, wird was. Ich glaube, das Grundproblem war folgendes. Man wollte das besonders gut machen und ist überehrgeizig gewesen. Die Art und Weise, wie dieser Regionalplan sozusagen als besondere Geschichte fürs Ruhrgebiet präsentiert wurde. Diese ganzen Veranstaltungen, die gemacht haben, die manchmal auch nur symbolischen Wert hatten und noch gar nicht in die genaue Regionalplanung gingen. Man wollte jetzt zeigen, jetzt haben wir diese Aufgabe, Jahrzehnte haben wir drum gekämpft und jetzt machen wir es besonders gut. Und da hat man übertrieben, da war man über ehrgeizig, da war man extrem hohe Anforderungen gestellt, extrem hohe Erwartungen geweckt, ein bisschen mehr Bescheidenheit. Besser gewesen, etwas mehr Pragmatismus, etwas mehr lernen, wie die Bezirksregierung das gemacht haben, also jetzt organisatorisch, verwaltungstechnisch. Mhm. Wir müssen ja auch folgendes Problem sehen. Es gibt ein Strukturproblem im RVR. Jetzt jenseits der Frage, die man kontrovers diskutieren kann, ob man jetzt einen Plan fürs Ruhrgebiet braucht und ob es besser ist, dass der RVR das macht. Eine Regionalplanung muss abgewogen werden mit anderen Ämtern und anderen Interessen. Also Umweltinteressen, Wirtschaftsinteressen und ähnliches. In der Bezirksregierung, wenn ich das verwaltungstechnisch mache, habe ich diese anderen Einrichtungen. Ich habe kürzere Wege zu dienen und kann Abstimmungsprozesse im Rahmen der Bezirksregierung besser feststellen. Der Regionalverband hat nur diese Planungsabteilung neu gekriegt, diese Stellen, und muss dann bei Abwägungsantworten nach wie vor an diese drei Bezirksregierungen sehen. Das verzögert sich alles und das hat man einfach überschätzt. Insbesondere, wenn ich viele Einwendungen habe. Wenn ich 5000 Einwendungen habe, da brauche ich Stellungnahmen für. Ja. Und das ist irgendwie, und das scheint mir strukturell gesehen schon auch ein Managementfehler zu sein. Das hätte man wissen müssen und ahnen müssen und das entdecke ich nicht erst dieses Jahr.
Finden Sie nicht auch, Herr Bogumil, dass das Strukturproblem auch etwas mit dem Aufbau des RVR zu tun hat? Das ist ja so ein Zwitterwesen. Das ist ja, also sagen wir, er hat die staatliche Planungshoheit, so wie die Bezirksregierung das hat. Andererseits ist der Regionalverband, der ja bis vor kurzem noch Kommunalverband hieß, ja gar keine Einrichtung des Landes, also die Bezirksregierung sind ja sozusagen der verlängerte Arm des Landes und der Regionalverband ist ein Kommunalverband, das sind die Städte, nicht umsonst gibt es Bezirksregierungen haben ja keine Parlamente. Also ist das nicht auch so ein Zwitterwesen?
In der Tat, also wenn Sie mich fragen, ich habe übrigens damals gesagt, die Aufgaben sollen nicht an den Regionalverband gehen. Ja. Da habe ich mir große Kritik gehabt, genau weil ich es weiß, weil eine Regionalplanung hat zwei Elemente. Sie hat einen verwaltungstechnischen Bereich, einen großen. Dafür ist der RVR überhaupt gar nicht aufgestellt. Es ist gar keine Landeseinrichtung, hat das nicht. Und es hat natürlich diese planerische Komponente, dass die Politiker in dem Gebiet darüber bestimmen müssen, was früher die Bezirksplanung war. Dafür ist der RVR aufgestellt. Und deswegen wollte man das ja auch bis 2020 auf die Reihe kriegen. Aber diese Kombination, die hat man nicht gut hingekriegt. Und es ist natürlich auch eine komische Geschichte. Es war eine Sonderlösung nur fürs Ruhrgebiet. Ja. Überall sonst läuft es weiter in den Bezirksregierungen. Also, ob das wirklich eine richtig gute Lösung war, auch um das Ruhrgebiet voranzubringen, weiß ich nicht. Und generell sollte man aber gucken, man sollte diese Regionalplanung nicht überhöhen. Also sozusagen, es wird jetzt so ein bisschen daraus die Geschichte gemacht, das ist jetzt gescheitert und jetzt scheitert das ganze Ruhrgebiet. Das sollten wir ein bisschen tiefer hängen.
Ein bisschen habe ich allerdings auch den Eindruck, dass hier auch politisch, über Bande gekämpft wird. Also es war ja von Anfang an so, oder es begann damit, dass besonders aus den Kreisen der Wirtschaft, also die Industrie- und Handelskammern und dann eben auch die CDU-Fraktion in der RVR-Verbandsversammlung gegen die Planer des RVR geschossen haben. Und zwar ziemlich heftig. Und zwar, ich sag mal, von mehreren Seiten, wie gesagt, über Bande. Also es gibt ja auch politische Stimmen, die sagen, das ist im Grunde eine Intrige, um diesen RVR, den grünen RVR-Planungsdezernenten zu stürzen. Weil die wirtschaftsnahen Kreise natürlich Angst haben, dass ein grüner Chefplaner im Ruhrgebiet, der für den Regionalplan zuständig ist, zu viel Grünflächen ausweist und zu wenig Gewerbeflächen.
Das ist ja auch eine Rolle, ne? Dahinter steht ein großer Nutzungskonflikt, den wir haben. In der Tat. Wir brauchen mehr Gewerbefläche. Gleichzeitig ist das Ruhrgebiet einer der verdichtetsten Räume, die wir haben. Und wir haben Klimaprobleme und sollten möglichst auch Freiflächen ausweisen. Das ist ein Konflikt.
Und den muss man politisch bearbeiten. Man hätte jetzt erwarten können, wenn man ohnehin eine große Koalition hat zwischen CDU, SPD und Grünen in diesem RVR, dass die das irgendwie untereinander regeln. Eigentlich war das eine ideale Voraussetzung, diese unterschiedlichen Interessen zusammenzubringen. Und eigentlich haben die sich auch über Grundzüge geeinigt. Eigentlich waren da alle hoffnungsvoll. Und warum das jetzt sozusagen operativ nicht geklappt hat, da bin ich eher gesagt auch so ein bisschen unschlüssig. Ich meine, da hätten ja auch bestimmte Akteure vorher dann agieren können und sich einmischen können. Oder, weil der Plan ist ja sozusagen in den Grundzügen schon ein Stück weit bekannt. Der ist ja sozusagen beschlossen. Und jetzt, das Problem ist ja jetzt bei der Umsetzung der Einwendung und bei Bearbeitung dessen. Aber Sie haben recht, dahinter steckt natürlich ein Konflikt, ein großer inhaltlicher Konflikt. Was machen wir mit unseren Freiflächen im Ruhrgebiet?
Ja. Ich glaube auch, dass das der eigentliche Konflikt ist, der dahinter steckt und der so noch nicht an die Oberfläche drängt. Aber weil ich meine, es gibt eine Gewerbeflächennot im Ruhrgebiet, das ist so. Aber sie mal so richtig auf den Punkt zu bringen, ist auch nach wie vor wahnsinnig schwierig, selbst wenn man mit Wirtschaftsvertretern redet.
Ist der RVR denn überhaupt notwendig oder warum können die Städte das nicht alleine?
Der RVR ist notwendig. Sie müssen generell sehen, Städte haben bestimmte Aufgaben, aber bestimmte Aufgaben gehen über Stadtgrenzen hinweg. Und deswegen muss man sich zwischen Städten abstimmen. Ganz typischer Bereich ist der öffentliche Personennahverkehr. Der ist jetzt nicht beim RVR, aber da haben wir eine andere Organisation, die den gemeinsam versucht, für die Städte zu bearbeiten. Und da gibt es typische Aufgaben, Regionalplanung. Oder denken Sie beispielsweise, das ist jetzt auch nicht der RVR für zuständig, die Abwasser. Entsorgung und überhaupt die Wassergewinnung. Das macht keinen Sinn, wenn Bochum an den Ruhrwiesen das alleine macht, sondern das gibt es auch Abwasserverbände. Es gibt also typische Aufgaben, die müssen regional wahrgenommen werden. Was der RVR jetzt macht und was ich finde, was er gut macht, ist ein Teil der Wirtschaftsförderung. Er organisiert die Messeauftritte, die gemeinsame Wirtschaftsförderung, Gewerbeflächenkataster und ähnliches. Da wird immer wieder kritisch dann diskutiert, inwieweit nicht jede Wirtschaftsförderung vor Ort die Ansiedlungen macht. Das werden sich die Städte auch nicht wegnehmen lassen. Das sind große Städte. Aber da, glaube ich, hat sich einiges getan. Und es gibt da auch Überlegungen, wo man auch mal an eine andere Stadt verweist, wo man auch drüber nachdenkt, wie man Gewerbesteuern, Austausch und ähnliches. Da, finde ich, macht er eine gute Arbeit. Auch im Tourismusmanagement läuft es nicht schlecht. Da gibt es Teilbereiche von Radwege, wo sozusagen Ruin geblieben sind aus dem großen Plan. Aber ansonsten haben wir viele neue Radwege, die auch vom RVR unterstützt wurden und so weiter. Also auch dort gibt es gute Aufgaben. Deswegen muss man, glaube ich, sehr genau schauen, in welchem Bereich macht er gute Aufgaben und wo hakt es. Und die Regionalplanung, die hat nun zweifelsohne gehakt, aber die anderen Sachen sind deshalb nicht unwichtig und deswegen muss man den RVR nicht auflösen.
Zum Beispiel ein Beispiel mal dafür, wie wichtig ist, dass man über die Stadtgrenzen hinausguckt, ist dieses neue Wohngebiet in Duisburg, Sechseen, Wedau heißt das. Das ist im Stadtteil Wedau, das ist ein Seengebiet, das ist ein riesiger Güterbahnhof von der Bahn, der brach liegt oder der aufgegeben wurde. Da sollen, ich glaube, 3000 Wohnungen entstehen und ein bisschen Gewerbe und also wie so ein neuer Stadtteil. Das ist nur möglich, weil es in Düsseldorf einen Überbedarf an Wohnraum gibt. Das heißt also, es wird der Düsseldorfer Wohnraumüberbedarf wird auf Duisburger Gebiet kompensiert und nur so ist das überhaupt irgendwie auch recht. Es geht ja immer auch um Rechtssicherheit bei solchen Sachen, rechtssicher machbar, dass man in Duisburg so ein riesiges Wohngebiet ausweist. Für die Stadt Duisburg alleine wäre das gar nicht nötig, aber es ist natürlich sinnvoll, bei dieser Landeshauptstadt Düsseldorf, die aus allen Nähten platzt, irgendwie jetzt mal Wohnraum auch im Umfeld da zu suchen. Und warum soll das nicht im Duisburger Süden sein? Ne?
Und da sehen Sie ein bisschen, das ist jetzt die Grundzusammenarbeit, auch die Perspektive der Zusammenarbeit im Ruhrgebiet. Bestimmte Sachen, die können Kommunen selber interkommunal regeln. Bestimmte Sachen muss man größer machen, aber nicht alles. Und das ist halt für die immer ganz schwer in der Öffentlichkeit zu erklären. Also die Idee war ja mal, warum haben wir nicht eine Ruhrstadt, die alles zentral steuert? Das ist erstens, historisch gesehen, gab es seit 1949 nie eine Chance darauf. Das muss man sich mal klar machen. Weil wenn man eine 5-Millionen-Stadt neu gründet, muss man sich natürlich fragen, warum ist das Land Bremen ein Bundesland? Warum Hamburg und warum Berlin? Außerdem hätte nie jemand zugelassen, dass im NRW eine 5-Millionen-Stadt entsteht. Das heißt, mit der Gründung der Bundesrepublik gab es niemals eine Chance, dass das Ruhrgebiet eine Stadt wird. Und wir haben alle, oder manche haben da zwischendurch einfach auf eine falsche Fährte gesetzt und ein bisschen in der Zeit vergessen, lieber die interkommunale Zusammenarbeit zu verbessern. Und heute würde ich sagen, ist es auch nicht sinnvoll, weil sie nicht alle Aufgaben für 5 Millionen gemeinsam bearbeiten können und müssen. Bestimmte Aufgaben, ÖPNV, das muss man gemeinsam angehen. Das macht man ja auch mit dem Umfeld. Der VHR ist ja auch noch größer. Aber bestimmte Aufgaben muss man nicht in einer großen Stadt regeln. Und es ist nicht so einfach, eine 5-Millionen-Kommune zu steuern. Deswegen, glaube ich, haben wir ja lange Zeit so ein Bild gehabt, wir müssen das Ruhrgebiet zentral steuern, der wird's besser. Ich glaube, das Bild war immer verkehrt.
Ja, aber man sieht natürlich trotzdem an diesen Auseinandersetzungen im RVR jetzt auch um Streit um Regionalplan, dass diese der Versuch, das jetzt so interkommunal zu machen oder zusammen, wir sind so dieses, ist, ja. Man gibt das, dieses Bild vom polyzentrischen, von der polyzentrischen Metropolregion, da wird dann immer der Vergleich zu Los Angeles, weil das auch so ein bisschen so ist, herbei bemüht. Aber man sieht natürlich an dieser Regionalplanung unter anderem, dass es auch an seine Grenzen stößt, weil man irgendwann natürlich sich auch gar nicht mehr, da man muss sich hier rechtfertigen für das, was man da macht.
Ja. Aber da haben
müsste es nicht ein bisschen doch, also sagen wir, müsste sondern es nicht doch eine Organisation geben, die ein bisschen mehr in Anführungsstrichen Macht.
Wir haben eigentlich, also Sie haben recht. Bestimmte Aufgaben müssen die Städte untereinander regeln und für bestimmte brauchen wir so eine Art Zweckverband, was der RVR ist. Und da brauchen wir auch keinen neuen. So, aber dann muss man natürlich sich die Konstruktion des RVRs auch angucken und genau gucken, in welchen Bereichen lasse ich das zu. Da muss der RVR in bestimmten Bereichen liefern und die Städte müssen erkennen, dass es einen Mehrwert bringt. Ich habe im Moment das Gefühl, dass in diesem Wirtschaftsbereich, was die Metropole Ruhr macht, dass dort die Akzeptanz deutlich steigt und dass man auch da bereit ist, sozusagen mehr Aufgaben reinzugeben, weil es klappt. Aber ansonsten ist natürlich aus Sicht dieser großen Städte, der Bürgermeister, Sie kennen da auch die ehemaligen Bürgermeister, alles heute ein bisschen besser, die sind ein bisschen kooperativer, aber die haben doch niemals zugelassen, dass es neben ihnen eine zweite große Machtinstitution gibt. Deswegen ist da RVR auch nie mit Personen besetzt worden, die richtig mächtig sind, die richtig sozusagen eine Ausstrahlung haben, weil man vermeiden wollte, dass die sich einmischen in die kommunalen Geschichten. Und das ist strukturell ein Fehler. Da müssten wir, also die Städte müssten bereiter sein, da wo es sinnvoll ist, dem RVR mehr zu geben, ihn dann aber auch gut auszustatten und mit kompetentem Management zu besetzen. Und daran hakt es ein bisschen. Und das ist natürlich jetzt ein Problem. Jetzt haben die das verrissen. Wenn jetzt es gibt ja Diskussionen, ob die Nahverkehrsplanung sozusagen was Sinn machen würde, die Nahverkehrsplanung interkommunal zu beraten. Aber ob da irgendeiner das jetzt noch in den RVR gibt,
ja,
da bin ich sehr skeptisch. Weil das wäre, dass irgendeiner interkommunal die Nahverkehrsplanung berät, ist hoch sinnvoll, um den ÖPNV zu verbessern. Fall, ja. Weil wir viel zu viele Verkehrsgesellschaften haben. Ja. Aber da haben wir jetzt natürlich ein kleines Problem. Weil da hatte sich der RVR immer gemeldet, ich hätte es gern mal, aber das sehe ich
jetzt
nicht.
Die haben jetzt ein Kompetenzproblem.
Die haben ein Kompetenzproblem. Ja. Und die müssen erstmal ihre Aufgaben jetzt ordentlich zu Ende bringen. Und ich denke, sie werden sich auch nach außen neu aufstellen müssen in den Führungsstrukturen. Das, glaube ich, wird in den jetzigen Führungsstrukturen nicht gehen.
Meinen Sie da auch die Personen mit?
Ja, also bei dem Planungsdezernenten ist es ja ohnehin. Ja, klar, ja. Aber ich glaube, daran wird es, das wird nicht dabei bleiben können.
Also ich finde schon, dass das Ruhrgebiet auch jemanden braucht, der also als Person ein bisschen mehr dafür steht. Und zwar auch nicht nur, ich sage das mal jetzt so unter uns, nicht nur so ein Fritz Pleitgen, der das Kulturhauptstadtjahr irgendwie wunderbar da repräsentiert, weil er irgendwie auch international bekannt war, sondern schon jemand, der auch eine gewisse Machtoption und auch im operativen Geschäft ist. Fragen Sie mal draußen in der Bevölkerung, wer denn RVR, was der RVR ist.
Weiß niemand. Und dabei betrifft es ja uns alle trotzdem.
Ja. Ja, aber es betrifft uns nicht so unmittelbar die Kommunen und unseren Handlungsraum. Das ist schwer zu, deswegen war ich übrigens immer gegen die Direktwahl der RVR-Abgeordneten, weil ich weiß, jetzt wählen wir irgendwas, aber niemand weiß, wofür wir die wählen.
Ist das nicht auch irgendwie seltsam, dass man das nächstes Jahr, das muss man ja auch mal erstmal an der Öffentlichkeit verkaufen.
Das ist totaler Unsinn, also aus meiner Sicht. Ich kann doch nicht jemanden direkt wählen, wo ich überhaupt nicht weiß, was macht der? Worum geht es da? Das werde ich auch niemandem vermitteln können bis dahin. Das ist wieder so ein Ding, da man will den mächtig machen, man macht wieder eine Sonderlösung fürs Ruhrgebiet, die aber aus meiner Sicht dysfunktional ist. Mhm. Aber
Aber ich meine, man muss vielleicht manchmal einfach solche Experimente wagen, auch in der Demokratie. Das ist ja ein Demokratie-Experiment, das Parlament zu wählen.
Aber eigentlich setzt Demokratie voraus, dass wir irgendwie wissen, wofür wählen wir die Leute.
Sie meinen, erst kommt die Aufklärung und dann die Demokratie.
Nein, aber dass sie so ein bisschen wissen, wofür wähle ich denn, und ein bisschen weiß, was tut der.
Aber das liegt ja zum Teil auch an dem RVR selbst.
Ja, ja, es liegt. Aber es liegt auch an der Komplexität der Aufgaben. Bestimmte andere Sachen, die sehe ich ja vor Ort in der Kommune. Und wir haben ja das da unten im Ruhrgebiet, wir haben ja große Kommunen, das sind Großstädte, die haben ja einen vollen Aufgabenbestand. Und damit hat der Bürger in der Regel zu tun und nicht mit diesem Sonderkonstrukt.
Gegen den aktuellen Plan, der ja jetzt 2020 verabschiedet werden sollte, gibt es rund 5000 Einwendungen. Was konkret wird da alles genannt?
Ein Großteil dieser Einwendungen betrifft diesen Kiesabbau am Niederrhein, das muss man sagen. Also das ist auch, das sind 5000, das sind nicht alles Einzeleinwendungen, die zu 5000 verschiedenen Themenbereichen ist. Und in fast erster Linie sind es Gegner von Gewerbeflächen. Es ist dabei eine seltsame, auch das ist ja seltsam. Also sagen wir mal, wir haben ja ein doppeltes oder dreifaches Zwitterverhalten oder eine Zwittersituation, Zwickmühlsituation des RVR. Wenn man sich überlegt, dass der RVR auf der einen Seite kritisiert wird dafür, dass er zu wenig Gewerbeflächen ausweist. In Witten beispielsweise gibt es eine Bürgerinitiative über Parteigrenzen hinweg in einem Stadtteil, die dem RVR vorwirft, zu viel Gewerbeflächen auszuweisen. Dort soll ein Grünstreifen entlang einer Autobahn zu einer Gewerbefläche umgewidmet werden, was ja noch nicht bedeutet, dass da sofort die nächste Fabrik draufsteht, sondern erstmal die Stadt dann die Möglichkeit hätte, das zu entwickeln. Aber der Bürgerprotest ist schon da. Also das ist manchmal auch schwer zu fassen. Diese Bürger aus Witten standen schon mit Transparenten vor dem RVR-Parlament.
Ja, das sind ganz typische Nutzungskonflikte, die wir haben. Ein Großteil ist dieser Kiesabbau. Und da sind es übrigens auch nicht nur die Bürger, die dagegen sind. Die Städte selber wollen zum Teil nicht. Der Kreis Wesel möchte nicht, dass da überall Kies abgebaut wird, weil die da andere Pläne haben. Ja. Also insofern sind es, in Witten haben sie völlig recht. Das sind immer, die Bürger wollen natürlich nie in ihrer Nachbarschaft was haben. Das ist klar. Und da muss man aber manchmal auch Entscheidungen fällen, wenn es im allgemeinen Interesse ist. Das sind Abwägungsprozesse und das muss letztlich politisch entschieden werden. Aber da bei dem Kiesabbau, das scheint mir eine Besonderheit noch zu sein, da sind jetzt nicht nur die Bürger dagegen, sondern da sind auch zum Teil die Städte und die Kreise selber dagegen.
Ja.
Aber gut, das ist normal. Das muss man dann einfach die Einwendung aufnehmen, die muss man bearbeiten, die Verwaltung muss einen Abwägungsprozess machen und eine Entscheidung. Und letztlich wird dann dieser Nutzungskonflikt politisch entschieden. Und es gibt auch keine andere Lösung in unserer Demokratie, als den politisch zu entscheiden. Aber natürlich im Rahmen der rechtlichen Zuständigkeiten. Das dürfen da keine, wenn es offenbare Umweltverschmutzung ist, kann ich es nicht politisch entscheiden, dann geht's nicht.
Ja. Und das Gravierende eben ist, dass man das schon gesehen hat, da sind diese Einwendungen und es ist im Grunde richtig so scheitern. Insofern trifft das Wort des Scheitern dann schon, Scheitern in der Fläche. Also, oder sagen wir, das sind die Mühen der Ebenen, die dann der RVR dann mal irgendwann erkannt hat, dass sie sehr mühsam sind. Und die sind einfach, haben gesehen, dass sie diese ganzen Einwendungen nicht abarbeiten können in der Zeit, die sie sich selber vorgegeben haben. Und das ist natürlich schon irgendwie ein Eingeständnis von Scheitern. Ne?
Wie wird das denn dann jetzt gelöst? Also wie geht man mit den ganzen Einwendungen jetzt um?
Ja, erstmal ist das jetzt alles, also wir haben hier auch schon mal innerhalb der Redaktion eine Diskussion gehabt, ob wir schreiben sollen Scheitern des Regionalplans, weil der Regionalplan ist ja erstmal nicht gescheitert, sondern er ist erstmal vorläufig gescheitert oder er ist aufgeschoben. So, das ist natürlich also eine Frage, wie ist das mit dem Berliner Großflughafen, ist er gescheitert oder ist er nur aufgeschoben? Er ist auf jeden Fall jetzt nicht gescheitert, weil er nicht irgendwie ist nicht vom Tisch. Es wird weiter an ihm gearbeitet. Aber es gibt natürlich dringende Flächenprobleme, die gelöst werden müssen. Und immerhin hat sich der RVR vor anderthalb Wochen, haben die uns eingeladen und sozusagen so einen Plan B vorgestellt. Notmaßnahmen, es werden Projekte vorgezogen, diese Großflächenprojekte werden vorgezogen und sind sogar auf die Idee gekommen, mal ihr eigenes Kataster mittels Luftbildern zu überprüfen und diesen Flächenbestand zu aktualisieren. Der basierte nämlich auf einem Kataster von 2009 und jetzt haben sie da mit Drohnen und mit Überflug Luftbildern von 2018, 2019 wollen sie den Bestand aktualisieren. Denn es gibt ja Flächen, die sind schon längst zugebaut, beispielsweise.
Also ist völlig richtig, man kann das reparieren. Man kann also wichtige Teilbereiche rausnehmen und kann da Sonderregelungen für fällen. Und das, ich glaube, der Druck auf die war auch so groß, dass sie das jetzt dringend machen mussten.
Ja.
Es gibt einige zentrale Projekte, auch einige zentrale
Gewerbeentwicklungsprojekte, die sonst scheitern würden. Und da kann man nur hoffen, dass die das machen. Ironischerweise haben dann die Bezirksregierung, das ist nicht so ganz in die Öffentlichkeit gegangen, haben zwischendurch dann angeboten, wenn ihr es nicht auf die Reihe kriegt, können wir das auch für euch eben machen. Aber das wollte man dann doch nicht. Die würden das ohne weiteres können. Und übrigens in manchen Bezirksregierungen ist es durchaus üblich, dass man Teilbereiche, Teilpläne aussortiert und die kontrovers sind und in Sonderkonstruktionen macht. Vielleicht war auch ein bisschen der Ansatz, das ganze Ruhrgebiet und alles jetzt in einem Plan abzubickeln und vielleicht so ein bisschen zu groß gedacht, was ich am Anfang auch schon gesagt habe. Vielleicht hätte man pragmatischer umgehen können und ein paar Sonderlösungen führen können. Aber in diese Richtung wird es jetzt gehen.
Ich habe nochmal nachgeguckt in unseren Archiven. Wir haben mal vor ein paar Jahren ein Interview mit der RVR-Direktorin Carola Geis-Netthöfel geführt und hat sie eingeräumt, dass sie war selber mal im Planungsbereich zuständig in der Bezirksregierung Arnsberg, ja. Und hat sie selber mal verschriftlicht, dass sie eigentlich gegen die Abgabe der Planungshoheit fürs Ruhrgebiet war. Und hat das natürlich jetzt in ihrer neuen Position, die es ja auch nicht mehr neu ist, hat sie das natürlich dann revidiert.
Aber da will ich noch einen Gedanken sagen, den ich erst vergessen habe zu sagen. Wir haben bei jeder Form von Plan Grenzen. Wir können jetzt sagen, okay, wir machen es fürs Ruhrgebiet. Dann habe ich die Grenze zum Umland. Ich könnte aber auch anders argumentieren. Ich könnte sagen, das Ruhrgebiet, das war mal Kohle und Stahl und da war das Ruhrgebiet ein Gebiet. Ich könnte aber sagen, für die Zukunft des Ruhrgebiets, für den Strukturwandel, ist das gar nicht mehr entscheidend. Da ist es viel wichtiger, dass das Ruhrgebiet von den Rändern profitiert, dass im nördlichen Ruhrgebiet mit dem reichen Münsterland mehr zusammengearbeitet wird, dass dort die Arbeitsplätze gesucht werden, dass in Dortmund, in Sieger und Sauerland, was ja intensiv geschieht, im Sieger und Sauerland sozusagen sind die meisten Industriearbeitsplätze und dass in Duisburg eher nach Düsseldorf kooperiert wird. Und dann wiederum würde ein Plan in den Bezirksregierungen durchaus Sinn machen, weil es das Umfeld mitbringt. Also sozusagen, und deswegen, ob wirklich das Ruhrgebiet die zentrale Planungseinheit für die Zukunft ist, für die Entwicklung der Region, das könnte man auch nochmal überlegen.
Ja, also es gab ja mal in der Regierung Rüttgers, also CDU-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, der hat mal in einer Veranstaltung der WAZ damals den Satz gesagt, gibt es das Ruhrgebiet überhaupt? Weil es gibt das Ruhrgebiet ja eigentlich gar nicht. Also es gibt Liechtenstein und Luxemburg und Hessen, aber das Ruhrgebiet als solches ist erstmal irgendwie ein Konstrukt in den Köpfen, bis auf die Tatsache, dass es natürlich diesen Regionalverband gibt. Trotzdem glaube ich, dass natürlich früher war irgendwie Kohle und Stahl hier das Bindeglied, weil das wurde nun ausgerechnet hier gefunden und nur hier. Und das ist alles weg. Aber jetzt haben wir natürlich die Einheit doch als Ballungsraum, bei dem man natürlich immer noch sagen kann, gehört nicht Düsseldorf auch wieder noch dazu und wenn Düsseldorf dazu gehört, nicht auch noch Neuss und so weiter und so fort. Trotzdem, es gibt also sehr große Parallelen zwischen den Problemen der Stadt Dortmund und der Stadt Duisburg oder Oberhausen, Gelsenkirchen oder Hagen und Mülheim. Das sind schon alles dieselben Probleme. Da gibt es nicht sehr viele Unterschiede. Nur also der Unterschied zwischen Düsseldorf und Duisburg ist ein riesiger von der ganzen Sozialstruktur und auch von der Wirtschaftsstruktur. Insofern, das sind schon verbindende Kräfte und das sollte man auch irgendwie verstärkt so wahrnehmen.
Ein weiteres Projekt, das ja gerade auch hakt, ist der Radschnellweg RS1. Mhm. Der soll ja eigentlich von Duisburg bis nach Hamm führen. Das sind dann rund 101 Kilometer. 2020 sollte er ja eigentlich fertig sein. Daraus wird jetzt aber auch erstmal nichts, weil der Ausbau auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste. Wie kann das denn sein?
Ich glaube, das war ein Planungsfehler. Das war wieder zu gigantisch. Man wollte diesen Radweg haben, der sollte eine bestimmte Breite haben. Da brauchte man spezielle Genehmigungen für. Das war einfach alles zu gigantisch. Das hätte man sozusagen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie viel Meter der breit sein sollte. Es sollte so eine richtige Schneise sein, die beleuchtet sein sollte.
Und 4 Meter,
so ist ja so. 4 Meter beleuchtet und mit allem Zip und Zap, dann mussten die Fußgänger noch irgendwo hingehen. So, und das können Sie nicht einfach planungsrechtlich einfach mal so durchs Ruhrgebiet machen. Und das kostet auch ein paar Mark. Also da hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ja gut, wenn wir jetzt mal diese Verbindung dann nur eine 2-Meter-Geschichte haben, ist auch kein Drama. Also ich glaube, dass das ein bisschen operativ nicht gut gelungen ist. Und das ist wirklich schade.
Ja, man sieht ja auch daran, also das ist ja schon ein also das war ja schon ein bisschen so ein Scheitern. Also da sieht man aber auch, das ist notwendig, dass man sowas hat wie so ein RVR mit so ein paar Leuten, die sich solche ruhrgebietstypischen Gedanken machen. Das ist ja auch von dem RVR-Planer Tönnes eine Idee in diesem Radschnellweg. Der hat ein Gutachten gemacht, das war glaube ich 100 Seiten stark, das las sich toll. Also viele waren davon begeistert, nicht alle, aber viele waren davon begeistert. Und dann merkte man, umsetzen kann der RVR es nicht und hat die Landesregierung die Planungshoheit den RVR weggenommen und Straßen NRW gegeben. Das sind die Bauleute, Ingenieure, die sich jetzt daran irgendwie...
Ja, das ist aber auch nicht gut untergebracht.
Meinen Sie nicht?
Naja.
Meinen Sie, weil es nicht vorankommt oder weil es nicht in eine Straßenbaubehörde gehört?
Wahrscheinlich eher, dass es nicht in die Straßenbaubehörde gehört, aber hier bin ich jetzt nicht im Detail drin. Also ich finde, das habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, woran es jetzt hakt, dass es nicht weitergeht. Ja. Aber prinzipiell, ob es in so eine richtige Straßenbaubehörde gehört...
Ich frage mich da einfach wieder, das Projekt wurde 2010 vorgestellt und 2016 hat das Land das übernommen. Das sind ja 6 Jahre, also.
Ja, da ist erstmal nur viel diskutiert worden in diesen ersten sechs Jahren, in verschiedenen Kommunen.
Das ist jetzt keine Priorität, da hängt sich keiner ran, da gibt es kein Geld für, also macht keiner was.
Ja, ich meine, man sieht ja, es gibt andere Projekte im Ruhrgebiet, die, ich will nicht sagen leise, still und heimlich, aber relativ unter der Wahrnehmungsschwelle Milliarden bewegen und richtig vorankommen. Das ist eben die Emscher Renaturierung. Das gilt in Fachkreisen als eines der Vorzeige-Infrastrukturprojekte ganz Deutschlands. Das ist auch teurer geworden als ursprünglich gedacht, aber nicht so viel, wie das jetzt im Flughafen da in Berlin ist oder bei der Elbphilharmonie in Hamburg. Und das, die kommen voran und das bringt was für das nördliche Ruhrgebiet. Da wird dieser Fluss, dieser Kloakenfluss renaturiert und das ist alles im Plan. Also es geht schon, wenn man das will. Ne?
Das muss ich sagen. Also das ist wirklich glänzend gelungen. Die Emscher-Genossenschaft macht das super. Das ist auch die ganze Finanzierungskonstruktion ist extrem intelligent, weil die Politiker können sich da jetzt gar nicht mehr einmischen und die Finanzierung gefährden. Sag ich mal so am Rande. Das läuft alles über so eine Abwassergebühr. Und das ist eins der unterschätztesten Projekte überhaupt. Die haben über 4 Milliarden verbaut und nicht mit großen Kostensteigerungen. Das ist weit weg von der Elbphilharmonie und weit weg von dem, was die da in Berlin machen. Das muss man wirklich mal sagen. Ohne irgendeinen Skandal. Und es ist bald fertig. Das wird das nördliche Ruhrgebiet in 10 Jahren strukturell verändern. Aber man muss jetzt einen Anschluss finden, wenn wir jetzt gerade da auch über die Zukunft des Ruhrgebiets nachdenken. Da muss natürlich was geschehen, weil wir erschließen jetzt Gegenden, die, wo früher der Fluss war, wo niemand ran wollte. Jetzt haben wir da Radfahrwege, jetzt kann man da ran. Jetzt muss sich die Siedlungsstruktur auch so ein bisschen da anpassen. Die Städte müssen die Orte dafür öffnen. Da ist die Emscher Genossenschaft dran, mit ihrer Führung sozusagen das zu gestalten. Das wäre was, wo man auch verstärkt Aufmerksamkeit reinstecken soll für ein Folgeprojekt, um sozusagen das jetzt auch aufzuwerten, weil wir haben nach wie vor ein Problem im nördlichen Ruhrgebiet. Also ich muss auch mal sehr stark differenzieren. Die Hellwegzone ist relativ stabil. Duisburg hängt ein klein bisschen nach, aber mit den Universitäten, mit den Wissenschaftseinrichtungen, das geht da richtig voran. Aber das nördliche Ruhrgebiet, ist der Bergbau 10, 15 Jahre später weggegangen und da hakt es noch und da muss ein bisschen mehr Aufmerksamkeit rein.
Was sind denn so Projekte, in die das Ruhrgebiet jetzt dringend investieren sollte?
Nee, das Ruhrgebiet hat in der Vergangenheit sehr, sehr viel investiert in den Bereich Wissenschaft und Bildung. Und das ist ja schon unwahrscheinlich erstaunlich, wenn wir bedenken, dass 1963 kein Student da war und jetzt haben wir über 250.000 Studenten und unzählige Wissenschaftseinrichtungen mit einer Menge Effekten. Das, glaube ich, war eine gute Investition. Daher kommt übrigens die Diskussion, die manchmal der Gelsenkirchener OB aufmacht, der sagt, ich will jetzt auch eine Uni im Norden. Ja. Ich glaube, die Uni im Norden, das macht keinen Sinn, das ist zu aufwendig, zu teuer, aber wo er recht mit hat, ist, wenn wir nochmal wissenschaftliche Einrichtungen schaffen, kleine Fachhochschulen oder auch wenn in den großen Unis kein Platz mehr da ist und man macht Außenstellen, dann muss es aus meiner Sicht in den Norden des Ruhrgebiets. Weil wir brauchen, um Dienstleistungsbereich zu stärken, wir brauchen Bildung, Wissenschaft, solche Geschichten. Die müssen dort verstärkt werden und die Infrastruktur muss ausgestattet werden. Was natürlich im Norden des Ruhrgebiets ein Desaster ist, ist öffentliche Personennahverkehr und überhaupt die Verkehrseinbindung. Versuchen Sie doch mal sozusagen aus Bochum nach Bottrop zu kommen oder nach Recklinghausen, wenn Sie nicht Auto fahren wollen.
Und das ist natürlich ein, also ich glaube, es muss da viel in die Infrastruktur gelegt werden und in die Bildungs- und in die Voraussetzungen, damit sich da was entwickeln kann. Sie können die Wirtschaftsprozesse staatlicherseits immer schwer planen, aber Sie können den Rahmen dafür bieten. Und da gibt es viel. Da gibt es auch noch Gewerbeflächen. Also da kann man was machen. Da haben wir ehemalige Bergbauflächen, die vielleicht nicht alle so belastet sind, wo man was ausgestalten kann. Da tut sich auch viel um den Industriepark Mahl. Stark unterschätztes Projekt. Evonik hat da sehr, sehr viel investiert. Also da sehe ich große Zukunftsforschung, aber da müssen wir noch was machen.
Und ich bin ja der Meinung, um es mal ganz schlicht zu sagen, dass das Ruhrgebiet vor allen Dingen auch darauf setzen muss, schöner zu werden. Weil wenn man so Standortentscheidungen, wir kennen ja jetzt den Boom der Städte, das mit den ganzen Negativerscheinungen, dass das Wohnen da teilweise unbezahlbar ist, aber die Leute, auch die jungen Leute, die gut ausgebildeten Leute wollen in die Städte, München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln und so weiter und so fort. Die einzigen Großstädte, richtigen Großstädte, die da hinterherhinken oder diesen Trend gar nicht mitmachen, sind die im Ruhrgebiet. Also es gibt ja leichte Bevölkerungssteigerungen, die sind aber eher so wegen der Migration. Die machen diesen Trend nicht mit. Und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass das Ruhrgebiet ist und die Ruhrgebietstädte als hässliche Entlein angesehen werden. Und man muss ja sagen, in vielen Fällen auch zu Recht gegenüber Städten wie München oder Nürnberg oder auch so Braunschweig und was man, all diese Städte, die in der Größenordnung von Essen, von Bochum, also ich meine, Bochum und Bonn sind ungefähr gleich groß. Mhm. Bochum ist sogar noch ein bisschen größer. Münster ist kleiner. Man stelle sich nur mal vor, Münster, Bonn, was haben die für eine Attraktivität? Auch wenn man da unter die Oberfläche guckt, stimmt, ist da auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber was haben die für eine Attraktivität? Und das ist unwahrscheinlich schwer und es hat auch was mit der Hässlichkeit des Stadtbildes hier manchmal zu tun. Deswegen bin ich mit dieser ganzen Gewerbeflächendiskussion auch manchmal, ich finde das auch manchmal problematisch, weil wir brauchen auch Grün hier.
Also ich persönlich, ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet und ich finde ja, dass auch so ein bisschen die Industriekultur, das hat ja auch einen gewissen Charme. Also für mich ist das halt so ein bisschen Heimatgefühl. Wenn mich Leute besuchen, gerade aus dem Norden, die haben wirklich ein Bild vom Ruhrgebiet, dass es hier hässlich ist und grau und sind dann aber trotzdem überrascht, dass es eigentlich doch schon viel Grün auch gibt. Aber es könnte natürlich noch mehr sein.
Ja, es variiert in den Städten, aber deswegen ist gerade der Emscher-Umbau eine riesengroße Chance, weil sozusagen die Gegend im nördlichen Ruhrgebiet ist dadurch, dass die Emscher nicht als Fluss gewonnen wurde, war sie schlechter. Wenn Sie sozusagen den Süden des Ruhrgebiets sehen, um die Ruhr herum, das ist doch absolute Idylle. Gehen Sie doch mal nach Dortmund, Essen, Bochum, ja, um die Ruhr herum.
Schöne Landschaft.
Doch, ne? Das ist doch schöne Landschaft, ja. Da fahren die Leute hin. So, und wenn man jetzt um die Emscher was Ähnliches im nördlichen Ruhrgebiet gestalten kann, Flusslandschaften sind das, was jede Stadt ausmacht, was sie lebenswert macht. Dann, deswegen ist das die gigantische Chance, da was aufzuholen und da was zu machen.
Aber man muss auch an die Innenstädte ran. Also ich meine, es gibt so ein paar nette Stadtteile im Ruhrgebiet.
Aber da tut es zum Beispiel in Bochum, jetzt ganz ehrlich, da tut sich als einiges. Also wenn wir sozusagen nicht nur das ganze Bermuda-Dreieck, was da entschlossen wird für die Studenten sozusagen, was da ist. Also da sehe ich, oder auch in Essen, wenn man jetzt in die sozusagen zur Universitätsgegend geht, die Baugebiete. Also wir haben natürlich ein Strukturproblem. Hier waren 50% zerstört, weil es war hier wurden die Waffen produziert. Und also ist das Ruhrgebiet extrem zerbombt worden, viel mehr als andere Städte.
Und nicht wieder aufgebaut worden.
Und nicht wieder aufgebaut oder schnell aufgebaut worden oder dann zum Teil auch ungeplant, also in Richtung autogerechter Stadt und so. Also da sind einige Planungsfehler, die schwierig sind. So, und das ist ein bisschen, unter dem wir leiden. Aber da habe ich schon das Gefühl, dass in der einen oder anderen Stadt die Leute das erkannt haben und versuchen sozusagen dem gerecht zu werden. Es werden auch hier und da neue Wohngebiete zugelassen. Zum Beispiel in Bochum-Leer gibt es ein großes Gebiet, wo sozusagen auf einer Freifläche jetzt auch noch neue Wohnungen gemacht wird zusammen mit der neuen Entwicklung auf dem Opel-Gelände. Das ist übrigens ein schönes Beispiel. Sie müssen mal sich Opel anschauen, wie es früher aussah. Jetzt fahren Sie jetzt mal dahin. Und in 4 Jahren sind da über 6.000 bis 7.000 Arbeitsplätze. Sie werden das überhaupt nicht mehr wiedererkennen. Das ist ein gemischtes Gewerbe, was aufgebaut ist, sehr stark wissenschaftsorientiert. Also das da tun sich wirklich Sachen, wo wir einige Chancen ganz positiv ergreifen.
Der RVR soll ja jetzt auch die Entwicklung des Ruhrgebiets fördern. Gibt es denn da auch Positivbeispiele? Wir haben bisher eher so die negativen Aspekte reflektiert, aber was ist denn da auch mal richtig gut gelaufen?
Nee, ich hatte das ja erst mal schon gesagt. Ich glaube, die Wirtschaftsförderung ist viel besser aufgestellt, wenn die auf den Messen sich präsentieren. Die versuchen auch sozusagen in der Wirtschaftsförderung das, was man gemeinsam machen kann, voranzubringen und auch die Tourismusförderung, muss man sagen, auch die gelingt nicht schlecht. Wir kriegen auch im Ruhrgebiet, was wir ein großes Problem haben, wir hatten nie genug Hotelkapazitäten, das wird hier und da ausgebaut. Die Besucherzahlen nehmen zu. Die ganze Industriekultur ist weitgehend aufgebaut sozusagen. Also da fahren auch viele Leute hin. Da hat sich ja viel getan. Da ist natürlich auch viel Geld reingegangen in Essen, Zeche Zollverein, Ruhrmuseum. Also da auch die Kulturgeschichten haben sicherlich vom Kulturhauptstadtjahr profitiert. Da kann man hier und da noch mehr zusammenarbeiten, das ist aber immer so. Also ich sehe da schon auch einige Bereiche, wo wir sehr positiv vorankommen.
Was man vielleicht nochmal bräuchte, wäre nochmal so ein Groß-Event, so ein bisschen wie Kulturhauptstadt. Das hat schon was gebracht, es gibt auch da viele kritische Sachen, die man dazu sagen könnte, da ist ja vieles im Sande verlaufen danach, aber es hat schon was gebracht und es hat auch was einen kleinen Imagewandel gebracht, der ist aber noch irgendwie nicht stark genug, weil sieht man ja. Und also es gibt ja jetzt diese Pläne, da diese internationale Gartenausstellung zu machen, das steuert auch der RVR, ist auch eine RVR-Idee. Das Köln hat das Zeug dazu, nochmal so eine Nummer zu werden. Das muss nur ordentlich umgesetzt werden. Das ist ja erst 2027, das weiß man noch nicht, wie das wird. Es wird auf jeden Fall auch so eine Jahresveranstaltung. Und das ist ein Thema, was jetzt im Moment total angesagt ist, nämlich letztlich Grün, Umwelt, Klima schon, also das Klimathema ist, das wird auch 2027 uns noch beschäftigen, vielleicht sogar noch stärker als jetzt. Insofern ist das ein Zukunftsthema. Ne?
Und was generell fürs Ruhrgebiet wichtig ist, wo wir jetzt nach 10 Jahren Diskussion langsam auf dem Weg sind, dass es vorangeht, ist dieser Altschuldenfonds. Der würde die Lebensverhältnisse im Ruhrgebiet deutlich verbessern. Denn die Haushalte der Kommunen, die momentan sind in den letzten Jahren alle besser geworden. Man hat wirklich Probleme beseitigt und man steht nicht schlecht da. Wirtschaftswachstum hat sich gesteigert, aber wir haben gigantische Altschulden. Und nur weil die Zinsen so niedrig sind, merken wir das nicht. Und deswegen ist diese Idee auf Bundesebene, diesen Altschuldenfonds, was das Land dann ergänzend unterstützt, der wäre strukturell sehr sinnvoll, weil dann hätten die Kommunen diese Altlasten nicht und könnten noch mehr investieren. Und es muss im Ruhrgebiet investiert werden in die Infrastruktur. Wir müssen es zukunftsfähig machen. Wir müssen es attraktiv machen.
Ich stimme Ihnen zu. Ich finde auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und wenn es das am Ende dieser jetzt viel zitierten Ruhrkonferenz das einzige Leuchtturmprojekt sein wird, dass die Altschuldenfonds kommt, dann wäre das schon eine große Leistung. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn der Bund die Schulden übernimmt oder sie in einen Fonds kommt, ein Teil davon, hat eine Stadt wie Essen oder eine Stadt wie Bochum keinen Cent mehr Geld zum Ausgeben erstmal, weil die Zinsen im Moment sehr niedrig sind. Ein bisschen Zinsen würden sie vielleicht einsparen, aber sie müssten ja auch trotzdem was in den Altschuldenfonds einzahlen. Worauf es hier ankommt, ist, dass die einfach flüssig werden. Also diese Investitionsquote der Kommunen im Ruhrgebiet ist im Vergleich zu Städten in Bayern grottenschlecht, um dieses Wort mal irgendwie zu benutzen. Da stimmt es nämlich wirklich, das ist teilweise unter dem Niveau der ostdeutschen Länder. Und das ist ganz wichtig, dass hier investiert wird.
Da gibt es ja auf Bundesebene auch Überlegungen, dass sozusagen Sonderstrukturmittel des Bundes, die jetzt 30 Jahre in Osten geflossen sind, dass die nicht mehr nach Himmelsrichtung verteilt werden, sondern nach Bedürftigkeit für große Infrastrukturaufgaben. So, und da kann ich mir natürlich auch einiges vorstellen, dass hier sozusagen die Infrastruktur, die zum Teil marode ist, ausgebaut wird. Und für NRW gesehen, auf dem Land müssen wir Internet ausbauen und in den Städten müssen wir die Infrastruktur verbessern, aber deutlich. Und wir müssten, und das ist aber das größte Problem, wo ich keine richtige Lösung sehe, eigentlich müssten wir richtig was machen an unseren ÖPNV-Strukturen. Mhm. Aber da haben wir so viel Altlasten, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel 1985 hat man im Kreis Recklinghausen beschlossen, alle Straßenbahnen abzuschaffen. Wir hatten ein komplettes Straßenbahnnetz. Es ist alles rückgebaut worden. Wenn man das heute noch hätte, könnte man da schnellere Stadtbahnen draus machen. Und sie bauen aber heute nicht so schnell solche Sachen nach. Da haben wir natürlich große Strukturprobleme, aber da müssten wir vorankommen, weil das ist nach wie vor nicht optimal. Was noch ganz gut läuft, sind die Ost-West-Verbindungen. Aber die Nord-Süd-Verbindungen sind ein Desaster. Und die Verbindungen zwischen Städten sind ausbaufähig.
Ja, aber das ist ich will nicht sagen ein Jahrhundertprojekt, aber ein Jahrzehntenprojekt. Und da muss man natürlich wirklich über veränderte Strukturen nachdenken. Ja. Also wenn da jedes Verkehrsunternehmen in jeden Kommunen, da sind ja auch Erbhöfe, da sitzen Vorstandsmitglieder und also ich habe da viel auch in dieser Sache damit zu tun, wenn sie in den einzelnen Verkehrsunternehmen nachfragen, ob sie denn dafür wären, enger zusammenzuarbeiten mit dem benachbarten Verkehrsunternehmen, haben die wirklich 50 stichhaltige Gründe für die an, warum das nicht nötig ist.
Was bedeutet denn jetzt eigentlich die Verschiebung des Regionalplans? Heißt das jetzt erstmal Stillstand fürs Ruhrgebiet?
Nein, das haben wir, glaube ich, deutlich gemacht. Ja. Also A, Regionalplan nicht überhöhen. B, die Probleme, die sind, die kann man jetzt durch Sondermaßnahmen nacharbeiten, sodass es nicht so eine Katastrophe wird. Es war für den RVR nicht gut.
Der Image-Schaden
für das RVR ist immens und das ist ein Strukturproblem, weil eigentlich hätte man dem RVR die Kompetenzen des RVR stärken müssen, um die interkommunale Zusammenarbeit weiter auszubauen. Das ist jetzt denkbar schlecht gelaufen. Das ist eher das Problem.
Mhm. Sie sagten ja vorhin schon, eine Metropole Ruhr, glauben Sie nicht dran, dass es die jemals geben wird? Wo sehen Sie denn das Ruhrgebiet in 10 Jahren?
Das hängt ein bisschen davon ab, was ist Metropole und mit wem vergleichen wir uns? Natürlich können wir uns nicht mit London, Paris, New York und Ähnlichem vergleichen, weil das sind Metropolen, die zum Teil historisch gewachsen sind. Mehrere hundert Jahre alt. Das Ruhrgebiet ist nicht mehrere hundert Jahre alt in diesen Konstruktionen. Und es ist aus einem Arbeitsprozess entstanden. Was wir aber trotzdem machen können und wo wir auch viel Potenzial haben, das Ruhrgebiet ist ja ein Ballungsraum mit einer Ausstrahlung. Und ich glaube sozusagen, wenn man das mal ein bisschen tiefer hängt und nicht wie London, Paris und New York werden will, dann können wir in bestimmten Bereichen schon was vorweisen. Also unsere Kultur und Landschaft lässt sich durchaus vergleichen mit der von Berlin, wenn Sie das Ruhrgebiet insgesamt denken, wenn ich an die ganzen Einrichtungen denke. Wir sind im Bereich Wissenschaft und Bildung dabei, extrem aufzuholen. Auch in Forschungseinrichtungen, in Studenten bilden wir schon für andere Bundesländer ständig aus. Und wir müssen eher gucken, dass die nicht alle weggehen, sondern hier Arbeitsplätze finden. Also insofern haben wir mit Aspekte einer Metropole. Aber und wie wir das jetzt nennen, das ist mir letztlich egal. Ich glaube, in diesem Ballungsraum muss es lebenswerter werden. Das wäre das Ziel.
Ja, ich würde auch, so würde ich es auch sagen, ich würde Ihnen widersprechen in der historischen Einschätzung, weil Los Angeles ist, glaube ich, auch nicht älter als das Ruhrgebiet. Insofern haben wir ja schon eine Tradition, auf die wir blicken können. Und ich nehme es so wahr, dass nach dem endgültigen Ende des Kohlezeitalters diese Rückbesinnung auf diese vielleicht etwas idealisierten Tugenden dieser Region vielleicht dem Ruhrgebiet nochmal ganz gut tun werden, weil das doch auch dann vielleicht eine verbindende Kraft stiftet. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass das Ruhrgebiet sich nicht nur immer mit sich selber beschäftigen sollte, sondern sich öffnen sollte, mehr nach außen gucken sollte, auch mehr den Vergleich suchen sollte und gucken sollte, dass andere auch nicht schlafen. Also wo wir hier dabei sind, eine tolle Kulturszene zu entwickeln, was ohne Frage gelungen ist, andere bauen auch tolle Museen. In der Zwischenzeit redet man eher von der Elbphilharmonie als von der Philharmonie in Essen. Das war mal anders. Es werden tolle Museen in anderen Städten gebaut. Berlin ist sowieso im Firas sowieso davon in der Entwicklung und da muss man einfach dranbleiben. Man muss sich dann im nationalen Wettbewerb stellen.
Ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich für das Gespräch.
Ja. Sehr.
Wenn es Neuigkeiten zum Regionalplan gibt, dann erfahrt ihr das natürlich in unseren Zeitungen und auf unseren Online-Portalen. Das war's mit Nah und Direkt für diese Woche. Nächsten Freitag gibt es wieder eine neue Folge. Und wenn ihr uns nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne auf Spotify und gebt uns eine Bewertung auf iTunes. Und wenn es Themen gibt, die euch interessieren oder ihr uns auch Feedback geben wollt, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail an hallo@nahunddirekt.de. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald!